HR-Info. Himmel und Erde.
Heute mit Lothar Bauer-Ochse. Guten Morgen und einen schönen Sonntag Ihnen. Himmel und Erde, das Magazin aus Kirchen und Religionen, heute mit diesen Themen. Kinder als medizinische Versuchskaninchen. Das Diakonieheim Hefata untersucht ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit. Auferstanden aus der Asche. Die jüdische Gemeinde in Regensburg hat in dieser Woche eine neue Synagoge eingeweiht. Burn in Hell. Der australische Kardinal Pell wurde vor Gericht des mehrfachen sexuellen Missbrauchs für schuldig befunden. Die Opfer sind trotzdem zornig. Aufbruchssignal. Zwei Frauen kandidieren in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldig für die Wahl zur Bischöfin. Und Religion und Demokratie. In Berlin diskutierte Bundespräsident Steinmeier mit Religionsexperten. Es ist eine schreckliche Vorstellung. In den 50er und 60er Jahren wurden an Heimkindern medizinische Eingriffe vorgenommen. Nicht um sie zu heilen, sondern um sie als Versuchskaninchen für Forschungszwecke zu missbrauchen. Es gab Hinweise, dass solche Versuche auch in Heimen der evangelischen Diakonie vorgenommen wurden. Und zwar im Hefata-Heim im nordhessischen Schwalmstadt. Jetzt hat eine Studie diesen Verdacht bestätigt. Das Ausmaß ist sogar noch größer als befürchtet.
Hefata hat eine lange Tradition. Sie ist die größte diakonische Einrichtung für behinderte und hilfsbedürftige Menschen in Nordhessen. Angegliedert sind Heime, Werkstätten und Krankenhäuser. Nicht immer ging es hier so zu, wie es die christlichen Grundsätze der Einrichtung vorschreiben. Norbert Schäfer, der viele Jahre im Kinderheim von Hefata gelebt hat, hat keine guten Erinnerungen an diese Zeit.
Wenn ich bedenke, dass ich 10 Jahre meiner Kindheit und Jugend hier verloren und Gewalt, Unterdrückung und unglaublich unwürdige Verwahrung erfahren habe.
Norbert Schäfer vermutet, dass auch an ihm damals medizinische Eingriffe vorgenommen wurden, die nicht nötig waren, zu Versuchszwecken. Es geht um die Jahre 1950 bis 1970. Damals war unter anderem Professor Willi Enke Chefarzt in Hefata. Er hat, das ist jetzt umfassend dokumentiert, schmerzhafte und gefährliche Hirnuntersuchungen an seinen Schützlingen vorgenommen. Nicht um ihnen zu helfen, nicht weil eine diagnostische Notwendigkeit bestand, sondern zu Forschungszwecken, sagt der Gießener Medizinhistoriker Volker Rölke.
Massive Übelkeit, Erbrechen ist praktisch immer aufgetreten. Schwindelattacken, Herzrhythmusstörungen und so weiter. Aber in einem relativ kleinen Fall, etwa 1% in den 50er Jahren, ist es sogar zum Tod gekommen. Das ist sehr gravierend.
Der Eingriff, der diese fatalen Folgen hatte, nennt sich Pneumoenzephalographie. Dabei wird mit einer Spritze Hirnwasser entnommen. Eine Voraussetzung, um das Gehirn anschließend röntgen zu können. Professor Enke, ein aus der NS-Zeit vorbelasteter Mediziner, wollte so bereits damals zweifelhafte Zusammenhänge zwischen einer Hirnschädigung und sozialem Verhalten wie Schwererziehbarkeit nachweisen. Medizinhistoriker Rölke hat diese Vorgänge im Auftrag von Hefata aufgearbeitet. Er ist dabei auf 23 namentlich identifizierbare Opfer gestoßen. Die tatsächliche Zahl dürfte wesentlich höher sein, denn viele alte Patientenakten wurden inzwischen vernichtet. Die aktuelle Hefata-Leitung hat jetzt die Opfer um Entschuldigung gebeten, dafür, dass sie für Forschungszwecke missbraucht wurden. Hefata-Vorstand Dietrich Gebhardt.
Jetzt muss es natürlich in einem nächsten Schritt darum gehen, herauszufinden, leben diese Menschen noch, wo leben sie noch, um dann auch Kontakt aufzunehmen.
Die Studie war angestoßen worden, weil die Filmemacherin Sonja Töpfer bei einem Projekt über das Leiden von Heimkindern entsprechende Hinweise über die fragwürdigen Forschungen von Hefata-Chefarzt Enke gefunden hatte. Dies wurde jetzt bestätigt. Völlig neu ist nach Auskunft der Hefata-Leitung die Erkenntnis, dass auch noch Enkes Nachfolger Werner Grüter die schmerzhaften und gefährlichen Untersuchungen bis 1968 fortgesetzt hat.
Im Diakonieheim Hefata im nordhessischen Schwalmstadt wurden in den 50er und 60er Jahren Kinder für medizinische Versuche missbraucht. Das erschreckende Ausmaß dieses Skandals wurde jetzt in einer Studie erhoben, Michael Pschibilla berichtete. Am vergangenen Mittwoch wurde in Regensburg eine neue Synagoge eingeweiht. Das Datum war bewusst gewählt, denn fast auf den Tag genau, am 21. Februar 1519, also vor 500 Jahren, wurde die mittelalterliche Synagoge in Regensburg zum ersten Mal zerstört und die Juden aus der Stadt vertrieben. In den vergangenen Jahrzehnten ist die jüdische Gemeinde wieder stark gewachsen. Die rund 1000 Juden in Regensburg freuen sich auf das neue Bethaus und feierten die Eröffnung mit viel Prominenz.
Josef Schuster freut sich. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland sagt, es ist das Schönste und auch Wichtigste, an der Einweihung einer Synagoge teilzunehmen. Wer baut, der bleibt, heißt es.
Diese Gemeinde zeigt deutlich, dass jüdisches Leben in Deutschland, in Bayern auch, weiter präsent ist. Allen anderen Dingen, negativen Tendenzen zum Trotz, die wir leider auch beobachten.
Die Einweihung einer Synagoge ist ein großes Fest. Mit Gesang, mit Tanz. Rabbiner Josef Chaim Bloch kann sein Glück noch gar nicht fassen.
Dass endlich wieder die jüdische Gemeinde ein Zentrum, ein Heim hat. Die jüdische Gemeinde gehört zu Regensburg und war hier im Mittelalter sogar ein ganz großes geistiges Zentrum. Und wir sind außergewöhnlich froh und freuen uns. Ich kann es eigentlich gar nicht in Worte ausdrücken. Einmalig.
Regensburg ist die älteste jüdische Gemeinde in Bayern. Im Mittelalter erlebte sie eine außerordentliche Blüte. Gelehrte aus Regensburg hatten einen internationalen Ruf. Damit war 1519 schlagartig Schluss. Der Rat der Stadt beschloss, die Juden aus Regensburg zu vertreiben. Die Synagoge wurde dem Erdboden gleichgemacht. In der Pogromnacht am 9. November 1938 begann der zweite Versuch, jüdisches Leben in Regensburg zu vernichten. Die Synagoge wurde abgebrannt. Die meisten Regensburger Juden emigrierten oder starben in Vernichtungslagern. Nach dem Krieg fristete die jüdische Gemeinde ein Schattendasein, bis in den 90er Jahren hunderte Juden aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion nach Regensburg emigrierten. Die Gemeinde platzte aus allen Nähten.
Gerade wenn man jetzt heute reinschaut, der Gemeindesaal ist wirklich proppevoll. Und das war ja genau das, was wir nicht mehr machen konnten, weil alles viel zu klein war und weil wir keinen Platz mehr hatten.
Das Neubauprojekt mit Gemeindebau und Synagoge kostet rund 9 Millionen Euro. Den Großteil davon finanziert die öffentliche Hand. Fast 1 Million haben Regensburger Bürger an Spenden beigesteuert. Für 500 Euro konnten Sponsoren, Vereine, Schulklassen symbolische Bausteine erwerben. Dieter Weber vom Förderverein versteht das auch als Einlösung einer historischen Schuld.
Unter dem Motto Stein für Stein geben wir der jüdischen Gemeinde ihr Gotteshaus zurück.
In Regensburg wurde am vergangenen Mittwoch eine neue Synagoge eingeweiht. Tillmann Kleinjung war für uns dabei. Einst war er einer der wichtigsten und einflussreichsten Kardinäle in der Kurie in Rom, zuständig für die Finanzen des Vatikan. Jetzt ist Kardinal George Pell in seiner Heimat in Australien vor Gericht schuldig gesprochen worden. Er soll in seiner Zeit als Erzbischof von Melbourne in den 1990er Jahren 2 Jungs sexuell missbraucht haben. Seit Mittwoch wird über die Höhe der Strafe verhandelt. Die Opfer sexuellen Missbrauchs machten in dieser Woche ihrem Zorn Luft.
Einfühlungsvermögen hört sich anders an. Noch vor 2 Jahren sagte Kardinal George Pell per Video vor der Royal Commission aus, der Königlichen Kommission von Australien, die Kindesmissbrauch in religiösen Einrichtungen untersucht. Als es um einen bestimmten pädophilen Priester und seine Verbrechen ging, sagte Pell nur:
It's a sad story and it wasn't of much interest to me.
Eine traurige Geschichte, die mich nicht sehr interessierte.
Das Publikum war hörbar schockiert. Pell fügte nur hinzu:
The suffering of course was real and I very much regret that.
Das Leiden war echt und ich bedauere das sehr. Aber es gab für mich keinen Grund, mich mit dem Ausmaß der Verbrechen dieses Mannes zu beschäftigen.
Diese Gleichgültigkeit kann er jetzt nicht mehr an den Tag legen. George Pell selbst ist des Kindesmissbrauchs für schuldig befunden worden. Er soll als Erzbischof von Melbourne im Jahr 1996 2 Chorknaben in einem Hinterraum der St. Patrick's Kathedrale gezwungen haben, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Pell hatte das immer vehement bestritten. Der Schuldspruch erging schon Mitte Dezember des vergangenen Jahres, aber wegen einer Nachrichtensperre durfte er bisher nicht bekannt gemacht werden. Diese Nachrichtensperre aber wurde am Dienstag aufgehoben und der Schuldspruch damit öffentlich. Pell verließ das Gericht in Melbourne. Er kämpfte sich durch eine wütende Menge.
George Pell ist ein Monster, eine Abartigkeit. Er sollte ins Gefängnis. Kein Hausarrest, nichts von dieser pathetischen, weichen Rechtsprechung. Wir wollen ihn im Gefängnis sehen, für immer in der Hölle schmoren.
Michael ist selbst ein Opfer von Kindesmissbrauch durch Geistliche geworden. In den vergangenen Jahren hat Australien sich an die Aufarbeitung gemacht. 2013 war eine Kommission eingesetzt worden, nachdem besonders schwere Missbrauchsfälle bekannt geworden waren. Es gab mehr als 2500 Beschuldigungen, 230 Mal wurde Anklage erhoben, 60.000 Überlebende können Anspruch auf Entschädigung erheben. Es sind viele Zahlen, hinter denen sich aber immer fürchterliche Einzelschicksale verbergen und von denen die Kirche viele deckte. Die Heimatgemeinde von George Pell, Ballarat, im Bundesstaat Victoria, war berüchtigt für das Vertuschen. Daher die immense Wut vieler Betroffener wie Michael.
Er allein ist verantwortlich für den Schaden durch Kindesmissbrauch, für den Missbrauch von tausend und abertausend Menschen in ganz Victoria.
Nach den Untersuchungen der Royal Commission hatten sich in den 70er und 80er Jahren beispielsweise in einem Orden fast die Hälfte der Kirchenvertreter an Kindern vergangen. Viele der Missbrauchsopfer in Australien haben diese Scham nicht überlebt. Unzählige haben angefangen zu trinken, wurden arbeitslos, wurden einsam, weil sie unfähig waren, soziale Bindungen und Pflichten aufrechtzuerhalten. Viele brachten sich um, denn viele begegneten den Tätern immer wieder. Einer der Jungen, um die es in dem Verfahren gegen Kardinal Pell ging, ist 2014 an einer Überdosis Heroin gestorben.
Der australische Kardinal George Pell ist wegen sexuellen Missbrauchs von einem Gericht schuldig gesprochen worden. Seit Mittwoch wird er im Gefängnis von Melbourne festgehalten, während das Gericht über das Strafmaß verhandelt. Unsere Korrespondentin Lena Bodewein berichtete.
HR Info. Himmel und Erde.
Es ist eine spannende Zeit für die evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck. Bischof Martin Hein geht im Herbst in den Ruhestand und derzeit wird seine Nachfolge geklärt. Noch ist unklar, wer ihm nachfolgt, aber schon jetzt steht fest, die EKKW geht neue Wege. Zum ersten Mal in der Geschichte der nordhessischen Landeskirche wird eine Bischöfin an der Spitze stehen. Zwei Frauen bewerben sich um das Amt an der Spitze der EKKW.
Als sich die Kandidatinnen für das Bischofsamt in Kassel vorstellen, ist schnell klar, es wird eine gute, aber keine leichte Wahl. Beide sind hoch motiviert, beide strahlen Kompetenz aus, beide steuern ambitioniert auf das Ziel zu, erste Bischöfin der evangelischen Landeskirche von Kurhessen-Waldeck zu werden.
Ich möchte eine Unterwegsbischöfin sein, das heißt mich viel auf den Weg machen in die Regionen der Kirche, dort mit den Menschen ins Gespräch kommen.
Die das sagt, ist Annegret Puttkammer. Sie kommt aus der benachbarten Landeskirche von Hessen-Nassau, ist dort Pröbstin in Herborn und sieht viele Parallelen zwischen Nord-Nassau und Nordhessen, auch was die Herausforderungen angeht, durch schwindende Mitgliederzahlen und die Fusion von Kirchenkreisen. Die Großwetterlage, mit der Kirche derzeit klarkommen muss, beschreibt Puttkammer aber nicht als finster, sondern als heiter bis wolkig.
Zum Beispiel ist die Zahl der Ehrenamtlichen, die sich in dieser Kirche engagieren, seit dem Jahr 2000 nochmal erkennbar gestiegen. Das heißt, hier sind viele Menschen, die sich einbringen wollen, die sich engagieren, denen Kirche und der Glaube am Herzen liegt. Und diese Bereiche möchte ich auch als Bischöfin weiter unterstützen und stärken.
Auch die zweite Kandidatin, Beate Hofmann, wie ihre Mitbewerberin 55 Jahre alt, sieht den derzeitigen Reformprozess als Chance.
Mir ist es wichtig, Akzente zu setzen, damit diese Kirche eine lebendige Kirche bleibt, nicht nur sich auf Sparen konzentriert, sondern sich auch damit beschäftigt, was heißt es heute im 21. Jahrhundert, Kirche zu sein. Was begeistert uns dabei und wie ermutigen wir andere Menschen, in dieser Kirche mitzuarbeiten und mitzuglauben?
Hofmann stammt aus Bayern. Sie ist Professorin und leitet derzeit das Institut für Diakoniewissenschaft und Management der Kirchlichen Hochschule Bethel-Bielefeld. An der Landeskirche von Kurhessen-Waldeck reizt sie auch deren regionale Vielfalt.
Nordhessen ist was anderes als Fulda oder Hanau. Schmalkalden ist was anderes als Marburg. Und ich bin sehr neugierig darauf, diese Unterschiede, Vielfalt von Glaubensleben, von evangelisch sein kennenzulernen.
Ausgewählt wurden die beiden Kandidatinnen aus rund 60 Vorschlägen. Dass es am Ende auf zwei Frauen hinausgelaufen ist, eher Zufall, sagt Thomas Dittmann vom Nominierungsausschuss.
Das liegt einfach daran, dass diese beiden den überzeugendsten Eindruck gemacht haben.
Wer die erste Bischöfin an der Spitze der EKKW mit ihren 830.000 Mitgliedern wird, entscheidet sich am 9. Mai. Dann wird gewählt, während der Frühjahrssynode in Hofgeismar.
Zwei Frauen bewerben sich um das Amt der Bischöfin in der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Was sie jeweils als Kandidatin mitbringen und einbringen wollen, das haben sie unserem Reporter Michael Schibbeler erzählt. Große Ereignisse werfen ja bekanntlich ihre Schatten weit voraus. Wenn der Ökumenische Rat der Kirchen als Dachverband von 350 Kirchen aus allen Teilen der Welt seine Vollversammlung abhält, dann ist das solch ein Großereignis. Und die nächste Vollversammlung findet in Deutschland statt, und zwar im September 2021 in Karlsruhe. In dieser Woche wurde das inhaltliche Programm dieses Weltkirchentreffens vorgestellt. Holger Gohler fasst zusammen.
Das Weltkirchentreffen 2021 in Karlsruhe soll über die Kirchen hinauswirken. Darin sind sich die drei veranstaltenden Partner einig: der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf, die Evangelische Kirche in Deutschland und die Evangelische Landeskirche in Baden. Vom Motto „Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und vereint die Welt“ soll auch ein politisches Signal ausgehen, sagte Generalsekretär des Weltkirchenrats Olav Fixetveit aus Norwegen.
Es gibt andere Werte als Polarisierung, als Selbstinteressen, als Nationalismus, dass wir wirklich einen Platz haben, um diese Werten hochzuheben. Wir brauchen gemeinsam zu arbeiten, um unsere gemeinsame Zukunft zu haben.
Deshalb soll die 11. Vollversammlung auch dazu genutzt werden, voneinander zu lernen, was die Kirchen in aller Welt zur Versöhnung und zur Einheit beitragen können. Dabei spielt auch die gemeinsame Geschichte am Rhein eine Rolle, so Landesbischof Jochen Cornelius Bundschuh.
Wir haben eine lange Tradition, dass auf der einen Seite für den Kampf gegen Frankreich gepredigt wurde und auf der anderen Seite für den Kampf gegen Deutschland. Und in diese Spannung hinein haben wir einen Versöhnungsprozess seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, von dem wollen wir erzählen und den wollen wir vertiefen und wollen dafür sorgen, dass dieses, was ein europäisches Versöhnungsprojekt ist, einfach auch bei der Vollversammlung eine große Rolle spielen wird.
Zum Weltkirchentreffen, das alle 8 Jahre stattfindet, werden in Karlsruhe etwa 4.000 Personen erwartet, davon 850 höchste Repräsentanten und Delegierte der 350 Mitgliedskirchen, aber auch Vertreter der Politik sowie Experten zu verschiedensten Themen. Die Bevölkerung und viele Kirchen in Europa sind zum Mitmachen eingeladen, erklärt die Auslandsbischöfin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Petra Bosse-Huber.
Wir werden so etwas versuchen, wie ein Lernhaus Ökumene hier zu machen, für all diejenigen, die interessiert sind an den Gesprächen und an den Themen, ohne dass sie Delegierte sind. Und das wird offen sein für alle, die Lust haben zu kommen. Und an vielen Orten in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa, wird es parallel im Vorfeld und nachher Veranstaltungen geben, die sich um dieses Thema kümmern.
Karlsruhe hatte im vergangenen Jahr den Vorzug vor Kapstadt erhalten und ist seit der Gründung des Ökumenischen Rats der Kirchen 1948 in Amsterdam erst der dritte Veranstaltungsort in Europa. Dem Weltkirchenrat gehören protestantische, anglikanische und orthodoxe Kirchen an, nicht jedoch die katholische Kirche. Sie arbeitet aber seit 1965 offiziell mit dem ÖAK zusammen. Dazu gehört auch der gemeinsame Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens oder Fragen zur Mission. Die 11. Vollversammlung soll, so Generalsekretär Olav Fixetveit, auch den Kirchen helfen, neue Impulse zu setzen.
Man muss etwas pflanzen, um eine Baum zu haben. Die Vollversammlungen sind solche Momente. Es ist eine Bewegung. Ich hoffe auch, dass dieses Thema die Kirche bewegt, um ein bisschen mehr offen zu sein. Dass wir genau nicht bei uns selbst bleiben. Wir sind hier, um die Welt zu dienen.
In seiner Geschichte hat der Weltkirchenrat immer wieder Akzente setzen können, beispielsweise für Klimaschutz, Frauenrechte oder Gerechtigkeit. Zudem hat er oft bei politischen Konflikten im Hintergrund zu Frieden und Versöhnung beigetragen.
Über die Rolle von Religion und Kirchen in der Gesellschaft wird immer wieder gestritten. Darauf hat in dieser Woche Bundespräsident Steinmeier hingewiesen. Und er nannte Beispiele: das Kruzifixurteil, die Beschneidung von Jungen, das kirchliche Arbeitsrecht, Moscheebauten oder die Debatten zur Sterbehilfe. In seiner Veranstaltungsreihe Forum Bellevue, in der es um Herausforderungen für die Demokratie geht, hatte Steinmeier in dieser Woche Religionsexperten nach Berlin eingeladen. Den Religionssoziologen Hans Joas, den islamischen Theologen Muannad Kurschid aus Münster und die Journalistin Evelyn Finger von der Wochenzeitung Die Zeit. Unser Reporter Sebastian Engelbrecht hat die Diskussion im Schloss Bellevue verfolgt.
Eigentlich ist das Forum Bellevue ein Ort der gepflegten Debatte unter Honoratioren aus den höheren Etagen von Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Aus aktuellen Gründen aber musste der Bundespräsident einen Exkurs in seine Rede über das Verhältnis von Religion und Demokratie einbauen, zu einem brenzligen Thema. Steinmeier hatte in der vergangenen Woche ein Glückwunschtelegramm zum 40. Jahrestag der iranischen Revolution nach Teheran geschickt und hatte sich kritische Stimmen anhören müssen, unter anderem von aufgebrachten Bürgern und vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Der Bundespräsident warb für seinen Kurs des Dialogs mit der Führung der Islamischen Republik und für das Atomabkommen der westlichen Mächte mit Iran, um das er jahrelang verhandelt habe.
Ich glaube bis heute, dass die Anstrengung der Bundesregierung richtig ist, dieses Abkommen auch gegen manchen noch amerikanischen Druck aufrechtzuerhalten. Dass es nicht besser ist, die festen Vereinbarungen, auch die Sanktionsmittel, einfach aus der Hand zu geben und den Iran in noch weitere Isolation und Radikalisierung zu treiben.
Damit stand die außenpolitische Dimension des Themas Religion und Demokratie ungeplant im Vordergrund. Der islamkritische Publizist Hamid Abdel Samad widersprach dem Bundespräsidenten in der späteren Diskussion.
Sie haben falsche Signale an das Regime im Iran gesendet, an die demokratische Opposition im Iran und im Exil gesendet. Sie haben aber auch falsche Signale an die Menschen in Deutschland gesendet. An das iranische Regime haben Sie gesagt, Sie können so weitermachen wie bis jetzt. An die demokratische Opposition im Iran haben Sie das Signal gesendet, wir haben keine Legitimation. Und an die eigenen Leute in Deutschland haben Sie das Signal gesendet, wir nehmen unsere Werte nicht ernst. Und deshalb sage ich nicht in meinem Namen.
Das wiederum wollte der Bundespräsident nicht stehen lassen und konterte:
Ich bin Ihnen erstens dankbar für Ihren Beitrag, finde es gleichzeitig schade, dass Sie meiner Rede, in der ich dazu Stellung genommen habe, offenbar nicht zugehört haben. Sonst hätten Sie diese letzte Ausführung nicht machen können.
Ruhiger verlief die Diskussion auf den eingefahrenen Gleisen der Debatte um das Verhältnis von Religion und Demokratie in Deutschland.
Deshalb lautet die Frage nicht, ob der Islam zu Deutschland gehört. Die ist, glaube ich, angesichts der Millionen von Muslimen, die in unserem Land leben, längst beantwortet. Die eigentliche Frage lautet: Welcher Islam gehört zu Deutschland? Wie sieht eine islamische Lehre und Glaubenspraxis aus, die mit dem Leben einer modernen, pluralistischen Gesellschaft in Einklang steht? Die Förderung von Kinderehen und die Missachtung von Frauenrechten tun es sicherlich nicht.
Einen theologischen Antwortversuch machte Professor Muhannad Khorshide, Leiter des Zentrums für islamische Theologie an der Universität Münster.
Wenn ich von einem Gott spreche, der darauf angewiesen ist, uns Menschen zu Marionetten zu machen, zu unterwerfen unter einem Gesetz, und dann frage ich, ist das wirklich ein in sich vollkommener Gott oder ist nicht ein vollkommeneres Gott ein Gott, der nichts für sich will, sondern bedingungslos nur schenken will? Und das ist Gott der Liebe.
Ein restriktives Gottesbild werde von restriktiven Regimen missbraucht, um Gehorsam im Volk zu erzeugen, meinte Khorshide. Hier stimmte Bundespräsident Steinmeier ausdrücklich zu. Die Unterscheidung des islamischen Theologen Khorshide sei eine wichtige Trennlinie.
Weil nach meinem Eindruck sich hier die Frage entscheidet, eine Reform, Modernisierungsfähigkeit, Demokratiekompatibilität des Islam oder nicht.
Auch an dieser Stelle war der Schriftsteller Abdel Samad nicht einverstanden. Von Demokratiekompatibilität redete er nicht, sondern warnte vor der Versuchung der Macht. Dieser seien die Kirchen in Deutschland erlegen, wie auch der politische Islam.
Ich darf nicht diese Sinnsuche und diese Wahrheitssuche missbrauchen, um die Menschen für eine politische Entwicklung oder für Machtausbau zu instrumentalisieren. Und genau das macht der politische Islam in Deutschland auch im Schatten der Kirchen. Er will seine Machtstrukturen ausbauen. Er will diese Sinnsuche der jungen Muslime, die sehr legitim ist, missbrauchen, um seine Machtstrukturen auszubauen.
Zu viel Nähe zur Macht attestierte der Berliner Soziologieprofessor Hans Joas, insbesondere der evangelischen Kirche.
Das zielt jetzt auf die evangelische Kirche, eine Kirche, die sagt, wir haben gelernt von der übertriebenen Staatsnähe der evangelischen Kirche in Deutschland. Nie wieder. Deshalb unterstützen wir jetzt zu 150% die Bundeskanzlerin. Ja. Ja, also dass da irgendwo ein logischer Mangel in der Argumentation ist.
Bei aller Kritik blieb der ausdrückliche Aufruf zu einer grundlegenden Reform des Religionsverfassungsrechts aus.
Die Rolle der Religion in der modernen Gesellschaft. Darüber diskutierte in dieser Woche der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit der Zeitjournalistin Evelyn Finger, dem Religionsphilosophen Hans Joas und dem Münsteraner Islamwissenschaftler Muhannad Khorshid. Seine Eindrücke von der Debatte schilderte unser Reporter Sebastian Engelbrecht. Und das war die Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Außerdem empfehle ich Ihnen unseren Newsletter. Der informiert Sie regelmäßig über weitere Themen und Sendungen aus dem Bereich Kirche und Religion. Den können Sie ganz einfach abonnieren auf der Seite www.hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie den Sonntag.